Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, als am 2. August des Jahres 2000 die Vatikanische Erklärung Dominus Jesus über die Einzigartigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche veröffentlicht wurde, da gab es heftige Reaktionen. Protestantische Kirchenvertreter sprachen von schweren Schädigungen der Ökumene. Bekannte Vertreter des katholischen Episkopates gaben Erklärungen ab, die sich vorsichtig von dem römischen Schreiben distanzierten, scheinbar zustimmend, doch bei näherem Hinsehen voller Kritik. Der Theologe Theodor Schneider sprach davon, der Kardinal Ratzinger habe einen ökumenischen Amoklauf angetreten. Und Leonardo Boff, Befreiungstheologe und ehemaliger, inzwischen verheirateter Franziskanerpater, sprach von der totalitären Ideologie Roms. Vor allem die Vertreter der sogenannten Theologie der Religionen erkannten in diesem Schreiben einen schweren Rückschritt. Hier werde ein christlicher Exklusivismus, eine Ausschließlichkeit also der christlichen Religion, vertreten und damit indirekt eine Diskriminierung anderer Religionen betrieben. Was war denn geschehen? Was besagte das Schreiben? Nun, es hält Ausführungen über den Absolutheitsanspruch Jesu Christi, des einzigen Erlösers und seiner Kirche. Und wohlgemerkt, dieses Schreiben Dominus Jesus ist in einem überaus diplomatischen, man könnte fast sagen softigen Tonfall abgefasst und hebt sich damit deutlich von früheren kirchlichen Dokumenten ab, die eine ganz andere Sprache in diesen Punkten führen. Und trotzdem hat das genügt, einen solchen Sturm zu verursachen. Wie konnte es dazu kommen, dass ein solches Dokument, das, wie wir doch wahrscheinlich annehmen, christliche Selbstverständlichkeiten zur Sprache bringt, auf solche Reaktionen stößt? Nun, zunächst erkennen wir allgemein heute die Tendenz, dass die Menschen eine Schwierigkeiten mit dem Heilsexklusivismus des Christentums haben, dass also nur Jesus Christus, nur die christliche Religion, ja, nur die katholische Kirche zum Heil führen soll. Es sind einmal die Erfahrungen des Zusammenlebens mit Menschen zunächst anderer Konfessionen und dann auch anderer Religionen in unserer multikulturell geprägten Welt, die dazu führen, dass man sagt, nun ja, das sind doch auch alles nette und gute Menschen. In vieler Hinsicht vermag ich zu ihnen emporzublicken. Soll denn das, was sie religiös bekennen, so ganz falsch sein? Des Weiteren spielen ohne Zweifel auch die Erfahrungen der Religionskriege mit hinein. Deren Ursache war ja wohl, dass immer jeder Recht haben wollte und deshalb seinen Gegner für verloren erklärte. Eine Religion also, so sagt man heute oft, die sich selbst für die allein Wahre betrachtet, die grenzt aus, die bekämpft, die knechtet die Gewissensfreiheit der Menschen, ja, die führt sogar Kriege und tötet. Sei es daher nicht besser, jedem seinen Standpunkt zu belassen, wie schon der alte Preußenkönig Friedrich der Große sagte, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Oder ansonsten friedlich zusammenzuleben. Außerdem hat auch eine philosophische Entwicklung der Neuzeit dazu geführt, dass man heute allgemein der Auffassung ist, die höhere Welt bleibe für den Menschen verschlossen und unerkennbar. Wir tappen in diesem Bereich letztlich im Dunkel. Also verbietet es sich doch, über Gott, über Wahrheiten der Ewigkeit unseres Glaubens letztgültige Aussagen zu machen, schweigen wir doch lieber ehrfürchtig vor dem, worüber wir gar nicht reden können. Und es muss noch als ein wichtiger Teil dieser Entwicklung die Tendenz der Theologie des 20. Jahrhunderts erwähnt werden, die sich in der katholischen Kirche sehr genau nachvollziehen lässt. Zunächst stellte man Überlegungen darüber an, wie denn wohl Menschen in anderen Religionen, die guten Willens sind, gerettet werden können. Wo also der Ansatzpunkt der göttlichen Gnade in solchen Menschen, die keine Christen sind, die nicht durch die Taufe die Wiedergeburt empfangen haben, sein könnte. Dann gingen die Überlegungen weiter. Man betrachtete die anderen Religionen nicht mehr nur als einen Irrtum, als eine Abirrung von der Wahrheit, sondern meinte ihnen mehr und mehr auch gute, positive Elemente zu erkennen, wahre Erkenntnisse und sogar Mittel des Heiles. Jesus Christus allein sei es zwar, so sagte man zunächst noch, der das Heil wirke, und zwar durch seine Kirche, aber er bediene sich eben in den anderen Religionen gewisser Gegebenheiten, um diese dann fruchtbar werden zu lassen für seine Gnade. Schließlich ging man noch weiter und sagte, auch die anderen Religionen seien aus dem einen Heiligen Geist Gottes hervorgegangen. So wie wir im Glaubensbekenntnis sagen, dass der Heilige Geist hervorgegangen ist aus dem Vater und dem Sohn. So hat man es tatsächlich über die anderen Religionen gesagt, vom Heiligen Geist hervorgegangen. Der Heilige Geist also ist letztlich die Inspirationsquelle für den Hinduismus, für den Buddhismus, für verschiedene afrikanische Stammesreligionen, für den Islam und so weiter. Ja, sie seien von ihm gebildet und sie seien letztlich verschiedene Weisen, etwas über das Unaussprechliche, über das Göttliche zu sagen. Keine Religion könne hier eine völlig gültige Wahrheit für sich beanspruchen. Man müsse vielmehr die unterschiedlichen religiösen Äußerungen der Menschheit wie verschiedene Stimmen in einem großen Chor betrachten, die sich zu einem wunderbaren Gesamtklang zusammenfügen. Oder wie Mosaiksteinchen, die zusammen das eine große Bild der Wahrheit Gottes ausmachen. So also hat der Weg auch innerkirchlich begonnen bei den Überlegungen über das Heil Andersgläubiger und Elemente des Heiles in anderen Religionen und führte dann dazu hin, dass man in diesen Religionen sogar einen Eigenwert erkannte und sagte, sie können den Menschen genauso erlösen und zur Seligkeit führen wie unser Herr Jesus Christus, wie die von ihm gestiftete Religion. Ein bezeichnendes Beispiel für diese Auffassung ist der von vielen heute als Mystiker hochverehrte 1993 gestorbene Benediktinerpater Pete Griffith, der in Indien einen christlichen Ashram aufbaute nach hinduistischem Vorbild und eine Art Religionsvermengung betrieb. Er sagte, alle Religionen sind nur Mythen. Auch Jesus Christus ist ein großer, ein gewaltiger und schöner Mythos, aber eben ein Mythos. Und die eigentliche Wahrheit der Religionen liegt hinter ihren Mythen, liegt also hinter den Erlösergestalten, hinter den Einzelheiten, die über sie überliefert werden. Und daher ruft uns Pete Griffith auf, den Mythos Jesus Christus zu überschreiten, um in die eigentliche Wahrheit hineinzutreten, die dahinter liege. Und dort würden wir dann mit den übrigen Religionen zusammentreffen im Bereich des Mystischen, des letztlich Unaussprechlichen. Liebe Gläubige, was ist denn zu solchen Überlegungen, die heute auf vielfältige Weise auch in kirchlichen Publikationen und kirchlichen Bildungshäusern unter die Menschen gebracht werden, zu sagen? Zunächst einmal ist es eindeutig, dass die Einzigkeit unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus sozusagen zum neutestamentlichen Urgestein gehört. Kaum eine Wahrheit, die aus den Zeugnissen der Heiligen Schrift klarer hervortrete. So in den Reden unseres Herrn Jesus Christus, der zeigt, dass an der Stellung zu ihm sich des Menschen Heil oder Unheil, das Leben oder der Tod entscheidet. Nachdem unser Herr von den Toten auferstanden war und als er die Apostel in die Welt aussandte, da nannte er Glaube und Taufe als Voraussetzung für das Heil Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer es aber nicht tut, so im Markus-Evangelium, der wird verdammt werden. Und in der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte vernehmen wir Worte aus der urkirchlichen Verkündigung des heiligen Petrus. Er sagt, dass Jesus der Stein ist, den ihr Bauleute verworfen habt. Er ist zum Eckstein geworden. In ihm allein ist Heil. Denn es ist den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir könnten selig werden. Es ist den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir könnten selig werden. Und so besteht ja also doch der eindeutige Anspruch, dass Jesus Christus der eine und der einzige Erlöser der Menschen ist zum ewigen Leben. Dieser Anspruch, liebe Gläubige, gehört zu unserem christlichen Bekenntnis selbst. Es ist also Teil unseres Glaubens, dass wir glauben, dass unser Glaube der allein wahre Glaube ist. So könnte man es zusammenfassen. Und jemand, der das so nicht sehen will, wäre auch ein noch so hoch dotierter und verehrter Professor der Theologie oder auch ein Würdenträger in Violett oder Purpurrot, der begibt sich in einen eindeutigen Widerspruch zur Heiligen Schrift und zur christlichen Verkündigung von Anfang an. Da hilft auch die Berufung auf den Heiligen Geist nichts. Der Geist weht, wo er will. Wo er will, liebe Gläubige. Der Heilige Geist lässt sich ja viel leichter in verschiedene Ideologien einspannen, als die sehr konkrete Gestalt unseres Herrn Jesus Christus, wie sie uns in den Evangelien überliefert ist. Und es wird uns klar gesagt, das Unterscheidende und Entscheidende ist nicht eine Berufung auf einen irgendwie diffus wirksamen Geist, sondern auf Jesus Christus. Er ist das Zeichen des Widerspruches und er ist der Eckstein, den Gott errichtet hat. Die wesentliche Frage also lautet, und Jesus selbst hat sie bereits gestellt, was haltet ihr von Christus? Wessen Sohn ist er? Für den Christen also gibt es keinen Christus-Mythos, wie ihn Beat Griffiths und andere Vertreter der Theologie der Religionen proklamieren. Keinen Mythos, den man übersteigen kann, um dann dahinter erst die eigentliche Wahrheit zu finden, die sich dann aber auch auf anderem Wege und durch andere Religionen erreichen ließe. Vielmehr ist Jesus Christus die historische Person, der menschgewordene Gott selbst, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist es und er bleibt es für alle Zeiten. Niemand kommt zum Vater, so sagt er selbst, als durch mich. Niemand kommt zu der letzten Wahrheit, kommt zur Vollendung, außer durch ihn. Und in diesem Zusammenhang, liebe Gläubige, ist auch wichtig die Heraushebung des Namens Jesus, den wir am heutigen Festtag besonders feiern. Kein anderer Name ist den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie das Heil erlangen könnten. Während Christus ein Titel ist, den Gesalbten, den Messias bedeutet und daher sehr leicht für einen Christus-Mythos gebraucht werden kann, ist Jesus der Name der konkreten historischen Person aus Fleisch und Blut, wie sie den Menschen damals vor Augen stand. Steht also für die wirkliche irdische Existenz und nicht für ein nebulöses, poetisches oder philosophisches Gebilde, in dem der Mensch herumwartet. Dieser Name, Jesus, der von Gott selbst durch den Engel verliehen wurde, er bedeutet das, was Jesus Christus ist. Du sollst ihm geben den Namen Jesus, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Jesus heißt nichts anderes als Gott rettet. Dieser Name ist also Programm. Er ist keine Fiktion, sondern die Bestätigung, dass es sich tatsächlich so verhält. Er ist allein der Retter, denn sein Name besagt, was er ist. Gott rettet. Liebe Gläubige, in unserer Zeit der großen Verwirrung sind diese Wahrheiten von ganz besonderer Bedeutung und Brisanz. Denn es wird eine neue Religion, eine neue Religiosität, muss man wohl besser sagen, verbreitet. Und sie verbreitet sich immer mehr und sie bemächtigt sich auch vieler Menschen, die äußerlich betrachtet im christlichen Bekenntnis stehen. Eine Religiosität, die sich der klaren und bestimmten Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus und unseres Glaubens ins Verschwommene, ins Abstrakte hinein entzieht. Jesus Christus wird dann, wie könnte es anders sein, anderen Religionsgründern und sogar mythischen Gestalten der Religionen gleichgestellt. Er wird aufgelöst. Die Auflösung Jesu Christi aber ist, täuschen wir uns darin nicht, das Werk des Antichristen und seiner Handlanger. In einem beeindruckenden Werk hat der russische Religionsphilosoph und Dichter und Konvertit zum katholischen Glauben, Wladimir Solowjew, das Auftreten des Antichristen geschildert. Eine der wichtigsten Aktionen, die dieser Mann unternimmt, ist es, alle Religionen zusammenzuführen, um ihre Unterschiede zu nivellieren und sie einzuspannen in sein Werk der Verbesserung der Welt von unten her, aus Menschenkraft und Menschenwillen und nicht mehr aus Gnade. Einige aufrechte und tapfere Christen sind es, die ihm dabei widerstreiten. So ruft also der Antichrist eine Versammlung der Christen der unterschiedlichen Konfessionen ein und macht ihnen Angebote, die ihnen schmeicheln sollen. Er verspricht den Protestanten ein großes Bibelinstitut, den Orthodoxen eine gewaltige Ikonensammlung. Aber da steht einer der Führer der christlichen Orthodoxie auf, Starez Johannes, und sagt, an all dem sind wir nur zweitrangig interessiert. Eine Frage habe ich an dich zu richten und gib mir auf diese Frage eine Antwort. Dann wird sich entscheiden, ob wir zur Mitarbeit an deinem Werk bereit sind. Die Frage lautet, wer ist Christus? Wessen Sohn ist er? Woraufhin der Antichrist in einem Scheinwunder einen Blitz vom Himmel fallen und Starez Johannes erschlagen lässt. Nun ist es den Christen klar. Es geht in diesem scheinbar religiösen Humanismus eben genau darum, Jesus Christus als den einzigen Heilsbringer aus der Welt zu schaffen und den Versuch einer Selbst- und Erlösung zu unternehmen, die freilich grandios scheitern muss. An ihm also, an Jesus, entscheidet sich für uns Leben und Tod, Heil oder Unheil, denn es ist den Menschen unter dem Himmel kein anderer Name gegeben, dem sie könnten das Heil erlangen. So lasst uns heute an diesem großen Festtag, wo wir Jesus, unseren Herrn, von Neuem unter uns haben werden, in seinem heiligen Opfer, lasst uns ihn anbeten, lasst uns ihm unser Herz schenken, lasst uns ihn immer tiefer erkennen und lieben. Ja, es geht in dieser Zeit, liebe Gläubige, nicht ohne eine ganz persönliche und innige Beziehung zu ihm, unserem Herrn und Heiland. Und lasst uns die Verehrung unseres Herrn hochhalten, auf das in Erfüllung gehe, was der heilige Apostel Paulus im Brief an die Philipper schreibt, dass sich jedes Knie vor ihm beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, und jede Zunge bekenne, Jesus Christus, er ist der Herr zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.